Liebe Gemeinde, das Thema der Predigt heute lautet Entlassung und Beförderung. Ah, ich komme hier in die Mitte. Wenn man solche Wörter hört, dann denkt man natürlich an sein Berufsleben oder überhaupt an sein Leben. Entlassung und Beförderung. Das eine klingt nicht gut, das andere klingt viel, viel besser. Das will sagen, im Leben, und das habt ihr alle sicherlich auch erlebt, geht es nie geradlinig allmählich bergauf. Die biblischen Gestalten, wenn wir die Geschichten lesen in der Bibel, gibt es ein Auf, ein Ab, ein Auf, ein Ab und so weiter. So auch mit der Figur, die wir heute betrachten wollen. Ich setze nämlich voraus, dass ihr die biblischen Geschichten kennt. Hier habe ich ein kleines Zitat mitgebracht aus dem Jahr 1890. Da schreibt Ellen White einmal: Die biblischen Geschichten verhelfen uns dazu, dass wir persönliche Gemeinschaft mit den Patriarchen und Propheten erleben können. Wer so die Bibel studiert, erlebt mit ihnen die spannendsten Ereignisse. Na, ob ihr das so wörtlich übernehmen könnt? Sinngemäß kann ich es übernehmen. Persönliche Gemeinschaft mit den Patriarchen und Propheten erleben, geht doch gar nicht, oder? Die Archäologen, die finden vielleicht noch sogar eines Tages eine Mumie, da steht dran, bin Jesaja. Und da würdest du sagen, ja, aber ich kann immer noch nicht mit dieser Mumie den Propheten Jesaja erleben, die Gemeinschaft mit ihm haben. Aber das ist in einem übertragenen Sinne dennoch möglich. Heute allerdings mit einer anderen Figur. Denn diese Begriffe Entlassung und Beförderung, die verursachen ja Gefühle. Und diese Gefühle, wie ich eben schon sagte, die gehen runter, die gehen wieder rauf, aber Hauptsache allmählich immer weiter hinauf. So auch bei unserem Berufungserlebnis als Christusnachfolger. Darüber sollen wir nicht in Unwissenheit leben, schreibt der Apostel Paulus, und jetzt schlagt mit mir auf die Bibel. 1. Korintherbrief, Kapitel 10. 1. Korinther, Kapitel 10. Ich lese. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Die Geschichte vom geistlichen Felsen ist die Geschichte von Ich setze voraus, dass ich weiß, von wem, dass ihr wisst, von wem die Rede jetzt ist. Natürlich, von Mose. Warum nicht gleich so? Mose. Wie hieß das Thema? Entlassung und Beförderung. Sein Leben ist geprägt von Entlassung und Beförderung. Seine Eltern haben ihn als kleines Baby aus dem Sklavenstand entlassen, genauer gesagt Gott überlassen und in einem Schwimmkorb ausgesetzt. War die erste Entlassung. Und Baby Mose hat dann wie ihr alle wisst, eine Beförderung zum Prinzen am Hof des Pharao erlebt. Und danach erlebte er eine Berufung zum besonderen Mann Gottes. Sein Name bleibt untrennbar verbunden mit dem Volk Israel, Volk Gottes damals. Eine geisterfüllte Führernatur, ein Lehrer, ein Prophet, ein Wundermann, Gesetzgeber, Richter, Ehemann, Vater und vor allen Dingen ein vertrauter Freund Gottes. Ganze 5 Bücher sind von ihm in der Bibel veröffentlicht. Ein heiliger Schriftsteller, der später sehr oft von Jesus zitiert wurde und auch den Aposteln als Inspirationsquelle diente. Trotz all dieser heiligen Attribute war und blieb Mose aber doch immer ein ganzer Mensch. Seine Mitmenschen haben ihn wiederholt sehr geärgert. Verständlich, wenn er unter solch anstrengenden Bedingungen einmal zu Gott betete: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist ein frommes Gebet. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber ihr alle, ihr guten Bibelkenner, wisst doch, das kann kein Mensch. Steht auch so in Johannes Kapitel 1. Niemand hat Gott je gesehen. Aber ihm wurde dann doch die mittelbare Gottesnähe gewährt, sodass er den gnädigen Charakter Gottes klar erkennen und erfahren konnte. Und damit schlage ich jetzt mal ein Mosebuch auf und beginne hier in 2. Mose. Da beginnt nämlich seine Biografie erst. Und im 33. Kapitel, wo er dieses Gebet an Gott gerichtet hatte, da sagt Vers 11, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und danach im 34. Kapitel, da wird die Folge dieser, man könnte wirklich sagen, intimen Gottesbegegnung erzählt. Nämlich, Moses Angesicht glänzte nach dieser Audienz mit Gott so nachhaltig, dass es seine Mitmenschen, die er dann hinterher wieder traf, unerträglich blendete. Und darum griff er zur heiligen Schutzkleidung und trug einen Schleier. Eigenartigerweise legte er den dann bei der nächsten Kommunikation mit Gott auf höchster Stufe wieder ab. Also das ist schon etwas ganz Besonderes. Es ist einmalig in der Bibel. Kommunikation mit Gott auf höchster Stufe für den Empfänger göttlicher Offenbarungen. Und dafür wurde er von seinem Bruder Aaron und seiner Schwester Miriam einmal ganz laut beneidet. Diese Geschichte steht in 4. Mose. 4. Mose Kapitel 12. Und dann steht aber auch schon gleich in Vers 3, wie Mose das mit dieser Familienspannung ausgehalten hat. 4. Mose 12, Vers 3 sagt: Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Ja, dann könnte man ihm doch auch einen heiligen Schein schon verpassen. Erlaubt? Kennen wir nicht. Nur in unseren Redensarten genügt schon. Nun gab es Hier in 4. Mose 12 aber eine Lehrstunde über die verschiedenen Stufen oder Grade der Selbstoffenbarung Gottes im Vergleich zu anderen Propheten und Aposteln. 4. Mose 12 ab Vers 6, das hieß hier so. Gott sprach, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm. Nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Oh, wen hat er gesehen in seiner Gestalt? Zunächst einmal stellen wir fest, Visionen und Träume und dunkle Worte, Gleichnisse, Symbole und Rätsel, die gedeutet werden müssen, das ist schon etwas. Gewissermaßen im Vergleich zu Mose aber, nur zweitklassige Offenbarungen. Aber nur der außergewöhnliche Mose erhält erstklassige Audienzen mit Gott in direkter Nähe. Für mich eigentlich irgendwie unvorstellbar. Lese ich aber hier so. Und diese göttliche Regelung bleibt so während der nächsten 38 Jahre, die er mit seinem Volk Israel durch diese Wüstenwanderung als Führer, Staatsmann und Gottesmann miterleben muss. Die Geschichte ist einigermaßen bekannt, denke ich. 4. Mose Kapitel 20 können wir ja mal aufschlagen. Eine der wichtigsten Stationen wird da beschrieben. 4. Mose 20. Da steht, dass sie im ersten Vers dann lagerten in Kadesh. Also Kadesh, wenn ihr das hinten auf eurer Landkarte da findet in der Bibel, ist schon ziemlich nah an dem verheißenen Land dran. Und dann, was passiert da? Ab Vers 2. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist. Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Welch ein Kontrast! Und welch ein Trost, welch eine Erbauung, welch eine Ermutigung. Nach diesem Gemecker von diesem Volk Israel eine direkte Begegnung wieder mit der Herrlichkeit des Herrn. Also bei dieser Station in Kadesh passiert eigentlich nicht viel Neues mit diesem unzufriedenen Volkshaufen Israel. Die Geschichte mit einer wunderbaren Wasserversorgung, die dürfte doch nicht vergessen worden sein, auch wenn sie schon etliche Jahre zurückliegt, viele Jahre sogar zurückliegt. Aus dem gewöhnlichen Hirtenstab, ihr kennt doch die Geschichte, da hatte Gott auch früher schon wiederholt ein ungewöhnliches Machtzeichen gemacht. Gewissermaßen so ein heiliges Zepter mit dem Wasserwunder vollbracht worden waren. Man denke nur an die großen Zeichen schon am Nil, wie die Plagen über Israel gewirkt wurden. Ja, Wasser wurde zu Blut. Das geschah alles mit diesem Stab. Oder dann auch später am Schilfmeer, dieser große Durchzug des ganzen Volkes da, wunderbar. Aber hier, nach 38 Jahren in Kadesh, da fühlte sich Mose von dem lärmenden Volkshaufen echt überfordert. Kennt ihr solche Situationen, wenn man sich mal so richtig überfordert fühlt? Ja? Ich warne euch, reizt mich nicht so weit, bis ich mich überfordert fühle. Ja, dann werde ich noch lauter. Es ist mir mal ganz liebevoll von einem Gemeindeältesten in einer Sitzung gesagt worden. Es hat mich alles so aufgeregt, aber ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich mich so engagiert hatte überhaupt, die ganzen Monate schon. Wie nennt man das heute? Burnout, nicht? Soll bei Predigern vorkommen, habe ich mal gehört. Ja, ich kenne es aus Erfahrung. Was ist denn mit dir? Du bist ja so laut. Oh, dachte ich, du musst mal bedenken, was mit dir selber los ist. So stelle ich mir das vor, dass Mose und Aaron in dieser Situation sich echt überfordert fühlten. Die brauchten eine heilige Stärkung vom Herrn. Haben wir gelesen. Vers 6, 7, 8 und 9. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. 9. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Die Weisung Gottes lautet dieses Mal, wie? Redet mit dem Felsen. Betonung, reden, nicht schlagen. Aber Mose überkommt ein heiliger Zorn, erzählen die nächsten Verse. Ja, Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Habt ihr gemerkt, welchen Tonfall ich da gelesen habe in diesem Satz? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab. Da steht's. Zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Zwischen den Zeilen, da kann ich lesen, in welcher Tonlage Mose diese widerspenstigen Israeliten anbrüllt. Mit dem Stab Gottes in der erhobenen Hand ist er drauf und dran, voller Wut auf die Schreihälse einzudreschen. Aber dann macht er plötzlich eine Drehung und schlägt zur Seite auf den Felsen. Und noch einmal. Sein Gesicht ist gerötet, seine Augen sprühen vor Zorn. Sein übersteigertes Selbstbewusstsein verkündet einen Machtanspruch, den er und Aaron in Wirklichkeit gar nicht haben. Ich betone das so hier im Vers 10. Werden wir für euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Tja, Arroganz. Wir. Gegenüber von wir steht wer? Ihr. Wir und ihr. Da muss ich doch mal fragen, fühlen sich die beiden Führer, Mose und Aaron, nicht mehr zugehörig zum Volk Gottes? Ihr? Jetzt ist dem Mose der Kragen geplatzt. Mit Erfolg. Der Durst von Mensch und Vieh wird gestillt. Auf wessen Kosten? Mit welcher Methode wollte der Rettergott das unbekehrte Volk zum Glauben bekehren? Durch Reden oder durch Schlagen? Ihr wisst die Antwort. Die eindeutige Weisung wurde nicht genau wörtlich ausgeführt. Ein einziges Mal handelt der großartige Gottesmann Mose in einer scheinbaren Kleinigkeit nicht völlig korrekt. Und dafür bekommen er und sein Bruder vom höchsten Chef die Entlassungspapiere. Wer soll das verstehen? Ist das ein Gott, der so pingelig ist? Das ist doch unsere Ausdrucksweise hier in Westfalen, ne? Pingelig. Aber da ist nichts zu machen. Gottes Begründung lautet nicht Ungehorsam, sondern Unglauben. Ja? Hat man das nicht so danach lesen können? Vers 12, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Nicht? Ungehorsam, Unglauben. Mose und Aaron, Unglauben kriegen die bescheinigt. Das gibt Entlassungspapiere. Weil ihr beiden Leiter der Gemeinde Gottes ein entstelltes Gottesbild von Gottes heiligem Charakter gegeben und vermittelt habt, kommt ihr beide nicht ins gelobte Land. Ja, steht so in der Bibel. Die Verkündigung eines verkehrten theologischen Lehrsatzes hat zur Folge, dass Gott ihnen den Führerschein entzieht. Nicht etwa aus Altersgründen. Wie alt war er jetzt? Also ihr wisst, mit 40 Jahren kam er erstmal auf die Schaf- und Ziegen-Universität. Und da hat er 40 Jahre lauter Semester Nachholschulung gehabt. Mit 80 Jahren die Berufung zum Pharao gehen und das Volk sammeln und bis hierher führen. Wie hatte ich gesagt, wie viele Jahre waren sie jetzt unterwegs? 38. 80 plus 38 ist. Der ist jetzt im zarten Alter von 108 Jahren. Noch voll im Saft. 118. Habe ich hier auch richtig stehen, ja? Kopfrechnen war er schon immer schwach hier. Vielen Dank für die Nachlieferung von 10 Jahren. 118 Jahre, bitteschön. Und da kriegt er die Entlassungspapiere und einen Führerschein entzogen. Von Gott. Aber immerhin, wir müssen ja anerkennen, dass er in diesem schönen Alter von 118 den Stab noch so schwingen kann, dass er ordentlich gegen den Felsen damit donnert. Allerdings, er darf noch ein bisschen weiter mit dem Volk ziehen. Werden wir gleich sehen. Nur als Alleingänger. Das heißt, endlich merken auch die Israeliten den Ernst der Lage. Sie fühlen einen gewissen Abstand zu ihrer Führung und einen noch größeren Abstand zu Gott. Das ist zwar schlimm, aber noch nicht ganz schlimm. Die Bibel berichtet sehr wenig über Moses inneren Kampf mit seinen Gefühlen während der fortgesetzten Wanderschaft in Richtung Kanaan. In den folgenden 2 Jahren kommen noch ein paar Mal Schwierigkeiten vor, zum Beispiel die Sterbebegleitung bei seinem Bruder Aaron, verbunden mit 30 Tagen Staatstrauer, steht doch alles hier noch in dem Kapitel 20 am Ende. Und schließlich kommen sie zu einer Station, die heißt Baal Peor. Da geschieht ein entsetzlicher Abfall zum Götzendienst. Ganz schlimm. Da wurden vom Glauben abgefallene einflussreiche Stammesälteste mit der Todesstrafe hingerichtet, und zwar durch Erhängen. Oh, 4. Mose 25 ist eine ganze schlimme Geschichte. Ich will sie nicht weiter im Einzelnen euch vorlesen. Könnt ihr heute Nachmittag, heute Abend noch selber nachlesen. So erzählt jedenfalls hier das 25. Kapitel in 4. Mose. Als Folge davon waren am Ende insgesamt, die Zahl steht dort auch, 24.000 Gefolgsleute durch eine von Gott geschickte Plage als Tote zu beklagen. Das ist eine Zahl. 24.000 Tote. Schlimm. Aber es kommt noch schlimmer. Schließlich erzählt Kapitel 27, ich blättere weiter hier, ab Vers 18, dass Josua fortan die Führung des auserwählten Gottesvolkes übernehmen soll. Ein Nachfolger wird bestimmt. Aber der macht auch schon die ganzen 40 Jahre mit. Mose bekommt eine mündliche Entlassung mit feierlichem Ritus. Und Mose hoffte, dass der barmherzige Gott diese Entlassung doch bitte rückgängig macht. Nach jahrzehntelangem treuen Dienst sollte Gott sich doch erweichen lassen. Seid ihr auch dafür? Wer würde als Fürsprecher für Mose bei Gott vorstellig werden? Ich würde mich melden. Doch. Also so viel Gefühl. Die anderen nicht gut. Dann hat er Pech. Also hier auch. Schließlich können wir im 5. Mose im 3. Kapitel von ihm selber erfahren, wie er da gefühlt hat. 5. Mose, 3. Kapitel, ich lese ab Vers 23. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach: Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Ich versetze mich in Moses Mantel da. Mit diesem Tonfall würde ich bitten und flehen. Von wegen, bittet, so wird euch gegeben. Auch nicht, wenn das flehentliche Bitten öfter wiederholt wird. Und auch nicht, wenn es von einem Gottesmann wie diesem einzigartigen Mose kommt. Nee, keine Gebetserhörung. Manchmal bekommen ja sonst die Kinder Gottes und die Diener Gottes eine zweite Chance. Wie oft hast du schon eine zweite Chance bekommen? Ich habe schon zweimal eine zweite Chance bekommen. Ich habe ein ungewöhnliches Schicksal. Als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte für den Pastorendienst, hatte ich Einladung von meinen Mitstudenten in England. Oh, wir brauchen dich da in Nigeria oder dort in Äthiopien. Ich habe denen immer gesagt, schön und gut, aber da müsst ihr euch an meinen Verbandsvorsteher wenden. Ich habe ihm versprochen, ich komme wieder zurück, und ich kam zurück und bin seitdem mein ganzes Leben lang immer nur in Westfalen geblieben. Immer nur in Westfalen. Als alter Westfale gehöre ich eben nach Westfalen, hat sich Gott gedacht. Und als ich dann mal erleben musste, dass mein Nachfolger Prediger werden ja versetzt. Ne? Nach 7 Jahren ist er am Herzinfarkt gestorben. Da standen die Brüder in der Vereinigung vor der Entscheidung, ja, wer nimmt jetzt diesen Platz wieder ein? Da habe ich mal aus Scherz jemandem gesagt, ach, da hat es mir so gut gefallen, ich war da vorher, ich würde da wieder hingehen. Und da haben die glatt mich wieder nach Münster nach 7 Jahren zurückversetzt. Also ich habe dann immer gesagt, wenn andere Kollegen meinten, das ist doch nicht üblich, stimmt, habe ich gesagt. Aber wem Gott besonders gnädig ist, dem gibt er eine zweite Chance, damit er die Fehler, die in den Jahren vorher dort gemacht hat, möglichst nicht wiederholt. Aber damit war kein Ende. Bei der letzten Stelle, da wurde ich versetzt nach Gütersloh. Und da sagte ich zum Vorsteher, aber in Gütersloh war ich doch auch schon mal. Ja, Erwin, das ist jetzt aber schon 25 Jahre her. Die Situation ist ganz anders. Wir brauchen dich dort. Nun ja, das war meine zweite Chance. Zum zweiten Mal, habe ich gesagt. Wem Gott besonders gnädig ist, der bekommt eine zweite Chance. Mose nicht. Ist nichts mit zweiter Chance. Was steht hier in Vers 26? Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir, lass es genug sein, rede mit mir davon nicht mehr. In welchem Ton spricht Gott da zu seinem Freund? Schluss jetzt. Aus. Nur noch ein Trostpreis wird ihm gewährt. Wie sieht er aus? Naja, im Vergleich mit Aaron darf er wenigstens vor seinem Tod in einer umfassenden Vision das gelobte Land und den Höhepunkt des ganzen göttlichen Erlösungsplans sehen. Ich blättere bis zum Ende von 5. Mose, Kapitel 34, komme ich dann an. Und da wird es berichtet. Ein Trostpreis. 5. Mose 34. Ich lese. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan, ganze Naphtali, das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda, bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob beschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach des Herrn Wort. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Das liest sich wie wenn dieser Mann Gottes lebendig von Gott selbst begraben wurde. Denn er war frisch im Saft noch, voller Kraft. Das ist die Beförderung. Nicht gehen, sondern sehen. Für eine Abschiedsveranstaltung hat Mose ein Lied mit sehr vielen Versen gedichtet und vertont. 2 Kapitel zurück in 5. Mose 32, ein sehr langes Kapitel, da könnt ihr dieses Lied lesen. Ich sag's euch, was das für ein Lied ist. Es ist kein schönes Lied. Aber die Schulaufgabe war, Das musste von allen Israeliten gelernt, auswendig gelernt werden, eingeübt werden. Der Inhalt ist wenig schmeichelhaft, aber wenigstens in Vers 47, da können wir etwas lesen, was in meiner Lutherbibel sogar fett gedruckt ist. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dies Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Kein leeres Wort. Inspiriert vom Heiligen Geist ist es ein wahrhaft, jetzt kommt der Ausdruck, charismatisches Lied. Kennt ihr die Diskussion unter den Adventisten über charismatische Lieder? Erzählt mir nichts. Ich mag's nicht mehr hören. Das ist aber hier, bitteschön, Moses Vermächtnis an alle gläubigen Nachkommen durch alle nachfolgenden Jahrtausende bis heute. Jesus hat vor, dass es in Zukunft noch einmal von allen Überwindern gesungen werden soll. Mit großem Orchester und akustischer Verstärkung am gläsernen Meer. So lesen wir das. Und jetzt mache ich den großen Sprung zum letzten Buch der Bibel und lese mit euch Offenbarung Kapitel 15. Und hier in Offenbarung 15 werden wir entdecken, dass dieses Lied von Mose dann auch das erste Lied mit umfasst. Das erste Lied war ja schon 40 Jahre vorher gesungen und gelernt worden, nach dem Durchzug durch das Schilfmeer. Ja, die Mirjam hat da die Führung übernommen gehabt, haben sie alle gesungen. Dieses erste Lied und dieses in 5. Mose 32, das macht zusammen den Ausdruck, das Lied des Mose aus. Und es gibt dafür auch noch einen anderen Namen, die alten Adventisten. Kennt ihr denn noch den Ausdruck, das Lied der Erfahrung? Das ist ein Ausdruck von Ellen White, findet man in ihrem Buch Erziehung, Seite 308. Das heißt doch, Moses Entlassung und Beförderung ist eine einzigartige Erfahrung mit einem Gott, der einerseits schwer zu verstehen ist und andererseits ganz großartig und wunderbar führt und errettet. Denn was wird hier gesungen in Offenbarung 15, Vers 2? Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Vers 3 nennt hier sowohl Mose als auch Jesus als gemeinsame Textdichter. Das fehlerlose Lamm Jesus im gleichen Rang mit dem fehlerhaften Mose, auf dem gleichen Notenblatt mit dem Text aus dem Alten und Neuen Testament. Welch eine Beförderung ist das. Jetzt kommt eine kleine Leseperle von Ellen White aus ihrer Literatur. Musste ich selber übersetzen, ist kurz. Nun lasst uns den Gesang der Engel lernen, damit wir mitsingen können, wenn wir in ihren leuchtenden Reihen stehen werden. Ich habe am Anfang gehört, Ihr werdet es wahrscheinlich etwas später auch noch lernen. Denn euch bleibt nichts anderes übrig. Ich habe so ein Lied gefunden in unserem neuen Liederbuch. Ich gehöre ja auch leider zu einer Gemeinde, die durch eine Abstimmung das Liederbuch Glauben, Hoffen, Singen abgelehnt hat. Ich gehöre zu den Verlierern. Die Gemeindeleitung hat meine Gemeinde geteilt in Gewinner und Verlierer. Andreas war nicht damit einverstanden, dass ich diese Ausdrücke gebrauche. Bitte bedauert mich doch mal, dass ich zu den Verlierern gehöre. Aber das wird nicht allzu lange dauern. Denn die Liederbücher, die ihr gegenwärtig weiter benutzt und auch in meiner Gemeinde, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Also wird in Zukunft nur noch eins zu kaufen sein. Denkt an die nachfolgende Generation oder mindestens schon früher. Wir müssen uns umstellen. Außerdem, ich hab's bequemer. Denn ein Drittel von Wir loben Gott und Quelle, mindestens ein Drittel davon, oder habe ich nicht gelesen, sogar zwei Drittel davon, stehen auch in dem neuen Liederbuch drin. Also, da wäre es doch einfacher, man schleppt nur noch ein Liederbuch. Aber hier könnt ihr das so weitermachen, bis es nicht mehr weitergeht. Gottes Wege sind erstaunlich wunderbar. Für das Schlagen des Felsens, der Christus symbolisiert, gibt es erst eine Entlassung. Und danach erfolgt die allerhöchste Beförderung zum Text- und Tondichter und Seher, der die herrliche Zukunft am gläsernen Meer sieht und ergriffen besingt. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott, gerecht und wahrhaftig ist er. Und Jesus bestätigt diesen Lobpreis hier in Offenbarung Kapitel 15 und singt dann mit uns das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Groß und wunderbar, welch eine Zukunft steht dir und mir bevor. Und das Einüben in das neue Lied. Ich habe sogar in dem neuen Liederbuch Glauben, Hoffen, Singen so ein Lied gefunden. Ich habe nur noch keinen gefunden, der es mir beibringt. Ich selber kann nicht mehr eine Hilfe zu Hause bekommen. Aus Altersgründen kann meine Frau mir nicht mehr auf einem Instrument neue Melodien vorspielen, damit ich es lerne und ich es euch weiter beibringen könnte. Aber ich will lernen und ich werde lernen, trotzdem ich langsamer lerne. Gott segne euch beim Weiterlernen und weiter singen und weiter hoffen und glauben. Amen.